Willkommen zu Close the Deal. Wie der Name schon sagt, macht Systematic Growth sehr systematisches Buy and Build. Und das noch in Schweden. Und den Markt wollen wir heute gemeinsam mit Christian Kukwa von Systematic Growth etwas näher beleuchten und verstehen, wie Buy and Build auch ohne eine Plattform funktionieren kann. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 51. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Alter Schwede, hätte ich jetzt gerade fast gesagt. Man sagt so, in Skandinavien ist alles besser. Zumindest nimmt man das oft so wahr, wenn man in den Nachrichten liest, wie unsere Nachbarn im Norden verschiedene Dinge in Wirtschaft und Politik und auch in der Gesellschaft umsetzen. Aber trifft das auch auf den PE-Markt zu und auf die Umsetzung von Buy-and-Build-Konzepten? Dieser Frage gehen wir heute mal ein bisschen auf den Grund und vergleichen deutsches und schwedisches Private Equity. Der schwedische PE-Markt ist dabei deutlich größer als der deutsche und das, obwohl das Land selbst viel kleiner ist. Was machen die Schweden also anders und können wir uns vielleicht sogar etwas davon abschauen? Oder fußen die Unterschiede in den verschiedenen wirtschaftlichen Voraussetzungen der beiden Länder? Ich freue mich sehr, all das und noch deutlich mehr heute mit einem Wiederholungstäter bei Close the Deal diskutieren zu dürfen. Und zwar haben wir heute Christian Kukwa mit dabei, der bereits vor circa einem Jahr schon bei Close the Deal war, damals noch in der Rolle bei der Nordholding und wir haben damals über das Thema ESG und Nachhaltigkeitsinvestments gesprochen. Jetzt ist er Managing Director und Head of DACH beim schwedischen Private Equity Fonds Systematic Growth und gemeinsam werden wir heute einordnen, wie Buy and Build in Deutschland und Schweden im Vergleich zueinander funktioniert. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Christian.
Vielen Dank, lieber Kai, sehr schön wieder hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Bevor wir starten, die kurze Werbeeinblendung, die kennt ihr schon. Kurzer Hinweis auf unser neues Produkt Deal Circle Directory. Wenn ihr auf der Suche nach dem perfekten Partner, Tool oder Berater für euren M&A-Prozess seid, schaut im Directory mal vorbei. Der Link ist sehr einfach, steht auch in den Shownotes und lautet dealcircle.com/directory. Dort bekommt man einen guten Überblick über die besten Anbieter in ganz vielen Kategorien und vor allen Dingen exklusive Vorteilspreise, zum Beispiel ganz stark vergünstigte Datenräume von Intralinks oder einen großen Discount auf das Liquiditätsmanagement-Tool von Agicap. Ja, und bei den Discounts sprechen wir da von 20, 30, teilweise 40% Discount. Also das lohnt sich schon wirklich. Und insofern schaut rein, informiert euch und bucht vor allen Dingen die Tools zu sehr, sehr fairen Konditionen. So, lass uns loslegen. Bevor wir den Deep Dive in schwedische PE wagen, lass uns kurz über deine Vita sprechen. Das haben wir damals, glaube ich, nicht gemacht, als wir über die Nordholding sprachen. Du hast recht klassisch BWL studiert und danach ging es dann aber direkt spannend los bei der ersten Station. Womit ging es da los?
Ja, vielleicht noch ergänzend zum Studium. Ich habe ja nicht nur in Deutschland klassisch noch den Diplomkaufmann gemacht, sondern dazu noch in Norwegen studiert und dort auch einen Master gemacht. Also so ein bisschen den Hang zu Skandinavien hatte ich schon im Studium. Aber in der Tat ging es dann nach London und damals noch in der Haytime des M&A ins M&A und habe als Analyst bei Lehman Brothers gestartet. Das 2007, also mitten so im Start, was da damals im Rumoren war. Und dazu war ich dann auch noch im M&A-Team für Real Estate.
Also mehr geht nicht.
Naja, ich hätte noch in den Derivaten von Real Estate arbeiten können.
Ja, okay.
Aber ich sagte das, ich war jetzt ja nur ein Jahr da, komischerweise, dann gab es diese Bank nicht mehr. Aber ich bin in diesem Jahr auf meinem Floor 4-mal umgezogen, weil die ganze Zeit so viele Leute aus dem Real Estate entlassen worden sind, weil wir mit dem ganzen Real Estate-Team auf einem Floor in London saßen. Und das war schon krass, wenn du als Berufsanfänger das mitbekommst. Und was da dann vor sich ging und dann die ganzen Kollegen so über die Straße, die bei Bear Stearns waren, die ja schon im März umgekippt sind, 2008. Und dann, was bei uns passierte in der Bank und die ganzen Krisencalls und Themen, sodass bei mir dann irgendwann gab es eine glückliche Fügung, muss ich sagen, ich musste jetzt nicht bis zum September warten, um dann eine Box zu packen wie die ganzen anderen, sondern der Bonus wurde damals im Juli ausbezahlt und im Investment Banking geht man ja am besten am Bonus Day. Und ich bin dann damals zu Etikani in die Unternehmensberatung gewechselt und habe dort im September 2008 angefangen. Und dann 2 Wochen später war es dann mit Lehman Passé.
da wäre es mit dem Bonus nicht mehr so wahnsinnig viel gewesen.
Nee.
Von Carney ging es dann über eine Station bei 1 und 1, dann ins M&A-Geschäft und PE-Geschäft hinein, zu HIG und auch zu Uffenau. Nehmen wir uns auch gerne bei den beiden Stationen nochmal kurz mit.
Ja, der Weg zu 1 und 1 war ja über KKA, sodass da schon ganz klar das Schnüffeln ins PE-Umfeld gegeben war. Dazu war ich da noch zuständig für Buy and Build und habe damals, sagen wir mal, von einer kleinen Flamme Buy and Build gemacht für eben die Versatel. Und bei HRG war es natürlich dann, sagen wir mal, eher das klassische LBO-Geschäft in einem sehr, für einen Value-Investor, wirklich tolles Haus. Aber ich habe doch das Small Cap Buy and Build vermisst und deshalb bin ich damals auch zu Uffenau gegangen. Auch ein sehr, sehr erfolgreiches Haus, was Anzahl der Transaktionen und auch Entwicklung der letzten Jahre über Assets Under Management geht. Habe dort sehr viele Transaktionen gemacht, schöne Gruppen entwickelt und bin einfach aus persönlichen Gründen dort weg, weil meine Familie und ich gern wieder zurück nach Hamburg wollten, weil wir uns hier sehr wohl fühlen. Kai und ich sitzen in der Luftlinie gar nicht mal so weit auseinander. Aber in Hamburg, da schlägt schon unser Herz für. Und das Lustige ist ja, was du am Anfang sagtest über Skandinavien, da scheint alles besser. Naja, wenn man mal nach Deutschland guckt, es gibt da so diverse Studien, die glücklichsten Menschen in Deutschland wohnen ja auch im Norden. Ja, man sagt zwar in Schleswig-Holstein.
Kann kein Zufall sein.
Aber Hamburg ist schon eine sehr, sehr tolle Stadt und die hat mich auch wieder hierhin gebracht.
Ja. Sag mal, eine Rückfrage noch zu Uffenau. Die hießen vermutlich damals noch Constellation, oder? Oder hießen die damals schon Uffenau? Habe ich so wahrgenommen als Pionier ist das falsche Wort, aber schon einen sehr, sehr innovativen Ansatz im Buy- und Build-Geschäft. Das nochmal deutlich strukturierter und vielleicht auch aggressiver umzusetzen als andere Buy-and-Build-Investoren in der damaligen Zeit.
Genau, als ich hin bin, war es schon Uffenau. Da war schon der Fonds 6, also weit fortgeschritten, hatten schon sehr erfolgreiche Transaktionen hinter sich. Und definitiv, was den Buy-and-Build-Ansatz angeht, meistens nach dem deutschsprachigen Raum mit absolut der größte Investor, auch an der Anzahl der Gruppen, die aufgebaut werden und der Anzahl an Transaktionen und auch mit einer sehr schöneren internationalen Entwicklung, die sie jetzt gerade hinlegen.
Ja. Also unter uns, das ist auch noch ein Wunsch und ein Ziel von mir, Uffenau hier mit in den Podcast hineinzukriegen. Und bisher bin ich noch nicht durchgekommen. Mal gucken, ob ich die Herren noch bewegen kann. Aber das ist natürlich eine wahnsinnig beeindruckende und spannende Geschichte, wie Uffenau aufgebaut wurde. Genau, wie beim Eingangsstatement gesagt, bei der letzten Episode vor gut einem Jahr warst du noch bei der Nordholding und dann kam aber der Wechsel zu Systematic Growth. Vielleicht magst du uns mal abholen, wie es dazu kam.
Ja, also ich bin damals sehr bewusst zu Nordholding gegangen. Ein tolles, traditionsreiches PE-Haus, wirklich sehr, sehr lang am Markt. Ich glaube, nach einer der längsten im deutschen Markt mit schönen Transaktionen, wo ich auch Buy and Build gestartet habe und mich auch sehr wohl gefühlt habe. Dann, wie es oftmals ist, unverhofft kommt oft. Ich habe irgendwann mal meiner Frau gesagt, das war noch vor Nordholding, das Schönste wäre, wenn eigentlich so ein schwedischer Investor anklopfen würde und sagen, Christian, hast du nicht Lust für uns, das Deutschlandgeschäft aufzubauen? Und irgendwann klopfte ein schwedischer Headhunter an und sagte, er hätte dort eine Opportunität, die ich erst gar nicht für voll genommen habe. Aber irgendwann hört man dann doch mal zu und dann ging es dann doch einigermaßen schnell. Und ich habe die Entscheidung zwar sehr, sehr wohl überlegt, und weil es natürlich auch aus einer sehr guten Position bei der Nordholding wegzugehen, wohl überlegt sein muss in eine nicht so klar gemachtes Nest, weil man muss jetzt selber entwickeln. Aber am Ende war dann doch, dass ich diese Opportunität nicht habe ziehen lassen können. Eben das Dachgeschäft aufzubauen für einen etablierten Fonds, der wirklich sich fokussiert auf Buy and Build. Und Buy and Build hat mich jetzt seit den Zeiten bei dem KKR-Asset Versatel begleitet. Das war einfach zu verlockend.
Das heißt, der Umzug nach Schweden steht nicht an, sondern du kannst aus Hamburg heraus das Deutschlandgeschäft aufbauen.
Absolut. Also ist auch so gewünscht natürlich, dass hier wir eine Präsenz in Deutschland haben und damit jetzt auch das neue Büro in Hamburg als Investor. Gleichzeitig hat Systematic Growth auch ein Büro in Amsterdam aufgemacht mit einem Kollegen, der dort aus den Niederlanden kommt. Aber ich verbringe schon meinen fairen Anteil in Stockholm. Ist auch schön, mit dem Team da zu sitzen. Wir haben um die 20 Kolleginnen und Kollegen dort sitzen, plus nochmal unsere Geschäftsführer der Gruppen, die auch mit uns im Büro sitzen, was eine Besonderheit ist, meines Erachtens. Aber dazu können wir gleich nochmal kommen. Aber das ist schon sehr schön. Ein Umzug nach Schweden ist jetzt nicht gedacht, aber die diversen Urlaube werden wir trotzdem da verbringen. Letztes Jahr waren wir lustigerweise schon, bevor ich zu Systematic Growth gegangen bin, bevor ich überhaupt Gespräche mit denen geführt habe, 3 Wochen im Schwedenurlaub. Das war eine gewisse Vorsehung.
Sehr, sehr gut. Dann lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, über Systematic Growth. Und ich bin ehrlich, also vor unserem letzten Update-Gespräch, wo du davon berichtet hast, dass du einen neuen Job angetreten hast, ich bin ehrlich, ich habe davor noch nie von Systematic Growth gehört. Auch wenn der Name recht deskriptiv ist und man daraus schließen kann, worum es geht. Aber hol uns mal ab, worum geht's bei Systematic Growth und was steht dahinter?
Also zumindest sind wir schon mal zwei.
Weil ich hatte den Namen davon vorher nicht gehört haben.
Genau, ich hatte den Namen auch nie gehört. Und was macht man, wenn man das nicht gehört hat? Man ruft mal seine Kontakte in Schweden an, die auch im PE sind, so Ex-Lehman-Kollegen, die alle wieder zurückgegangen sind. Und irgendwie kannte keiner Systematic Growth. Und man denkt so erst, boah, das kann doch gar nicht sein. Die Internetpräsenz sehr spärlich. Wenn man dann aber den Gründer von Systematic Growth, Ashkan Puja, anspricht, den kennt in Schweden eigentlich fast jeder. Systematic Growth, eben ein schwedischer Company Builder. Wir nehmen das Wort Private Equity jetzt nicht so auf den Mund. Der ist entstanden aus der Vision von Ashkan, der damals schon eigens Unternehmen aufgebaut hat und dann mit einem sehr systematischen Ansatz die zusammengebaut hat. Aus sehr, sehr etablierten, sehr gut laufenden Firmen in ganz Europa. Dann eine führende Gruppe in einer Marktnische. Und aus diesem Ansatz, den er selber umgesetzt hat, hat sich dieser Fonds entwickelt, der heute ein in Schweden notierter Fonds ist. Also wenn du auf ein Papier gehst, ist es auch ein Private Equity Fonds, der aber als Investoren einen sehr, sehr großen Anteil von uns Mitarbeitern hat. Über ein Viertel und damit größter Investor im Fonds sind wir Mitarbeiter. Und anderen Investoren maßgeblich Stiftungen, Universitäten, ganz wenig Investoren, die keinen Purpose-Driven Approach haben. Wir haben jetzt unter dem offiziellen Namen Systematic Growth bis halt so 8 Gruppen aufgebaut. Immer eine sehr gute Marktnische zu identifizieren und dann zu sagen, in dieser Marktnische suchen wir uns nur die besten unternehmerinnen geführten Unternehmen heraus, um die in einem Unternehmen zusammenzuführen. Und die Besonderheit bei uns, und das ist, glaube ich, was ich vorher auch noch nicht so kannte, es gibt keine Plattform, von der wir das aus machen, sondern unsere Gruppen entstehen am Reißbrett. Wir überlegen uns mehrmals pro Jahr, welche Gruppen könnte man aufbauen. Dann wirklich auf dem Flipchart oder auf dem PowerPoint entsteht die Idee und dann sprechen wir Unternehmen in diesen Segmenten an und sammeln sozusagen erstmal sehr, sehr, sehr gut laufende Unternehmer ein, die mit uns diesen Weg gehen wollen und die weiterhin das Unternehmen auch führen. Und dann entsteht die Gruppe aus diesen Unternehmen und dann werden auch erst die Geschäftsführer gesucht, also in der Regel CEO, CFO, vielleicht ein Business Development, die zusammen mit uns wiederum im Büro in Schweden sitzen. Also ein doch etwas anderer Ansatz, als den wir jetzt normalerweise aus Deutschland kennen über Buy and Build.
Ja, total. Also das erinnert mich ein bisschen an Emmeram, wie die das bei DIY gemacht haben. Hatten wir, glaube ich, vor zwei Jahren bei uns im Podcast genau zu dem Thema. Da ging es im Grunde auch darum, aus 6 oder 7 Unternehmen heraus eine Gruppe zu formen, aber eben ohne eine bestehende Plattform, sondern im Grunde mit einem gemeinsamen LOI mit 6 Unternehmen, die dann quasi gemeinsam erworben wurden und daraus dann die Gruppe geformt wurden. Wie geht ihr vor bei der Definition von den, ich nenne es mal Plattformmärkten sozusagen? Es sind keine Plattformunternehmen, sondern ihr definiert einen Markt oder ein Geschäftsmodell, das ihr in einer Gruppe aufbauen wollt. Wie läuft so ein Brainstorming-Prozess ab?
Also wie du dir vorstellen kannst, recht systematisch. Und entschuldige, wenn ich dieses
Wort... So liegt es im Namen.
Wenn ich dieses Wort öfters in den Mund nehme heute. Aber der
scheint Ansatz, Thema zu sein bei euch. Ja.
Der Vorteil ist am nordischen System, dass in Schweden und auch insgesamt in den Nordics alle Daten frei verfügbar sind. Das heißt, wenn ich Finanzdaten von Unternehmen haben möchte, dann brauche ich nur online gehen und kann mir alle Finanzdaten runterladen. In Excel. Das ermöglicht natürlich eine super Analyse über Industrien, über Branchen, über Subsegmente in Branchen, um herauszufinden, welche Profitabilitäten haben die, welches Wachstum per annum haben die, wie haben die sich über die letzten 20, 30 Jahre entwickelt, wie viele Unternehmen gibt es dort. Das heißt, du kannst eine super Analyse machen, um zu sehen, welche Segmente, welche Nischen würden sich eignen für Buy and Build, weil du natürlich auch den Fragmentierungsgrad einer Branche so herausbekommst. Und dann überprüft man, ob das in dem Rest von Europa auch so gang und gäbe ist. Am Anfang hat Systematic Growth maßgeblich in den Nordics angefangen, liegt ja auch nahe von der Sprache her, ist dann nach UK gegangen, die sprechen so ein bisschen besser Englisch als wir, komischerweise, und haben das dann nach und nach übertragen auf Zentraleuropa, sind aber eben auf sprachliche, kulturelle Probleme gestoßen, als auch auf Transparenzprobleme. In Deutschland kriegen wir in die Wiege gelegt, sprich bitte nicht über Finanzen. Ja, und das ist halt auch so, wenn du hier mit Unternehmern sprichst, also A, werden Zahlen unbedingt nicht immer direkt rausgegeben. Und wenn Zahlen rausgegeben sind, dann ist meine Erfahrung, zumindest stimmt die Profitabilitätszahl meistens nicht ganz überein mit der tatsächlichen Profitabilität, die ein Unternehmen hat.
Und dann identifiziert ihr für euch die interessanten Märkte oder Sektoren oder Geschäftsmodelle. Das dann schon direkt paneuropäisch angedacht, also jetzt nicht nur in Bezug auf Schweden, sondern direkt etwas weiter gedacht, wo könnte man größere Gruppen aufbauen? Und dann geht ihr auf die Unternehmen zu. Startet ihr dann trotzdem mit dem Kauf von dem einen ersten Unternehmen oder versucht ihr das in einer Art LOI zu bündeln, dass ihr erstmal eine gewisse gewisses Volumen von 2, 3, 4 Targets beisammen haben wollt, bevor ihr dann mit allen gemeinsam zum Notar geht?
Also die erste Frage zu beantworten, ja, es ist immer paneuropäisch. Wir gucken heute immer darauf, wir wollen einen europäischen Marktführer, wenn nicht sogar einen globalen Marktführer aufbauen. Also diese Möglichkeit muss gegeben sein. Es darf jetzt nicht zu viele andere Modelle in dem Bereich geben, die das Ähnliche machen. Auch wenn es jetzt beispielsweise bei unserer Firma Velma, Lohnherstellung, Auftragsfertigung für Nahrungsergänzungsmittel inzwischen recht viele Bein-Bildgruppen gibt. So gab es das jetzt vor den 4 Jahren, wo wir gestartet sind, noch nicht. Das ist aber immer der Ansatz. Es muss immer mindestens europäischer Marktführer drin sein für uns. Dann starten wir mit dem Kontaktieren von den Unternehmerinnen, Unternehmern, um ein Gefühl für diese Nische zu bekommen. Weil manchmal hast du einen Markt, da sind verschiedene Nischen in so einem Markt drin. Ja, eine neue Gruppe, die wir jetzt gerade aufbauen, ist im Bereich Sicherheit. Ja, Sicherheit ist ein echt breites...
Klingt erstmal nach einem relativ
breiten... Genau. Und dann,
klingt erstmal relativ breit.
In dem Markt haben wir so 6 Nischen identifiziert, die interessant sind. Und dann sprechen wir mit den diversen Unternehmerinnen und Unternehmern, um ein Gefühl für den Markt zu bekommen. Und dann werden wir nach und nach besser verstehen, wo werden wir mehr Unternehmen finden, die für uns interessant sind. Und dann, ehrlich gesagt, wir fangen einfach an zu akquirieren. Und dann kommt das erste Unternehmen, das zweite Unternehmen dazu. Und diese Unternehmen, und das ist wichtig, A, die Unternehmer sollen an Bord bleiben. Die werden auch mitbeteiligt an der Gruppe, das ist nichts Neues, das machen eigentlich alle Buy-and-Build-Fonds. Du willst die Unternehmer ja auch binden und weiteren Anreiz haben, damit sie die sehr gute Arbeit fortführen. Aber das Besondere ist bei uns, dass wir wirklich nur nach dem besten Unternehmen Ausschau halten. Und das können wir mit Zahlen faktisch beweisen. Alle unsere Gruppen sind letztes Jahr organisch gewachsen und dazu sogar auch alle Unternehmen in den Gruppen. Wir haben ein organisches Wachstum im letzten Jahr über die 4 Gruppen, die wir heute haben und die Unternehmen von 25% hingelegt. Und das ist ja die Kunst, dass du beim Buy-and-Build dein Wachstum nicht kaschierst, nur mit anorganischem Wachstum, sondern es schaffst, dass die Unternehmen sich auch weiterhin sehr gut entwickeln. Und das schaffen wir nur, weil wir so sehr darauf fokussiert sind, die besten Unternehmen mit in die Gruppen reinzubekommen.
Und die besten bemesst ihr dann an der Profitabilität oder an der strategischen Marktpositionierung? Wird das über eine Commercial DD abgeleitet? Wer sind die Marktführer und die besten Unternehmen in den Branchen? Oder wie definiert ihr, wer die besten sind?
Eigentlich alle Faktoren, die du genannt hast. Dazu kommen noch Faktoren wie ESG, dann Mitarbeiter, ganz, ganz wichtig, wie sie da aufgestellt sind. Die zukünftigen Wachstumschancen, wie es halt immer im PE ist. Also du hast die ganz typisch quantitativen Faktoren, die wir alle im Private Equity dran setzen, aber dann sehr hoch die qualitativen Faktoren und der Social Fit, weil wir müssen ja mit den Unternehmern zusammenarbeiten, wollen mit denen zusammenarbeiten. Das ist eine langfristige Partnerschaft. Unsere durchschnittliche Haltedauer ist deutlich länger als bei anderen. Wir sind halt nicht auf 3 Jahre angelegt, sondern eher in Richtung 5 bis 8 Jahre. Und dadurch, dass der Exit-Kanal in Schweden ja oftmals der IPO ist, sind wir oftmals nach dem IPO immer noch beteiligt an der Firma. Und es gibt keinen klaren neuen Finanzinvestor, der die Geschicke übernimmt, sondern maßgeblich sind wir zum Teil noch dann der größte Anteilseigner und können die Geschicke langfristig weiter mitlenken. Deswegen ist der Social Fit zu den Unternehmern enorm wichtig.
Wie viele Unternehmen sind in der Regel innerhalb einer Gruppe? Kann man das sagen? Oder ist es eine sehr große Bandbreite?
Nö, wir haben als Ziel 10 bis 15 Unternehmen je Gruppe zu gewinnen. Wir sind heute bei allen den 4 Gruppen, die wir aktuell aufbauen, bei 3 bis 7 Unternehmen. Also da ist bei allen 4 noch ein bisschen Weg. Da ist ja der aktuelle Fonds 3. Wir haben jetzt gerade den Fonds 4 geclosed mit 200 Millionen. Das mag klein klingen, aber wir haben halt auch sehr stringent, dass wir sagen, wir wollen halt nicht in ein größeres Segment, wir wollen in unserem Segment bleiben. Wir gucken nach Unternehmen, die irgendwo zwischen 1 und 7 Millionen EBIT liegen. Wir haben als Zielgrößen für alle unsere Gruppen so um die 40 Millionen EBIT, die wir erreichen wollen. Und wir wollen uns nicht zwingen lassen, durch größeren Fonds in größere Deals reinzukommen. Und dann machen wir lieber ein schnelleres Deployment und sprechen in 18 Monaten wieder über den nächsten Fund. Und die Strategie gibt uns auch recht. Der Fonds 4 war mit den 200 Millionen 10-fach überzeichnet.
Das spricht für ein größeres Fondsvolumen in Zukunft. Aber ich kann total verstehen, warum ihr das nicht machen wollt. Denn klar, beim Aufbau von der Bayern-Bild-Gruppe hast du natürlich den Multiple-Arbitrage als ganz wesentlichen Werthebel, der auch zu erzielen gilt. Und wenn ihr auf eine Gruppe mit 40 Millionen EBIT jeweils hoch wollt, da bist du natürlich in ganz andere Multiple-Ranges, als wenn du jetzt die Targets mit 3, 4, 5 Millionen EBIT einsammelst. Das hast du natürlich nicht, wenn du nicht 200 Millionen deployen musst, sondern wenn du 2 Milliarden deployen musst. Dann musst du auf ganz andere Targets direkt schon draufgehen. Das heißt, ihr habt aktuell, genau, du hast gesagt, 4 Gruppen, die ihr aufbaut. Du hast gesagt, Sicherheit, Nahrungsergänzung. Was sind die anderen beiden?
Wir haben 4 bestehende, die auch öffentlich verfügbar sind. Das ist einmal die Lohnherstellung für Nahrungsergänzungsmittel, das ist die Velma. Dann haben wir mit der MotionTech ein Unternehmen, die im Bereich Intralogistik und Lagerhausautomatisierung aktiv sind. Mit RelyOn haben wir ein Unternehmen im Sustainable Packaging und der Sicherheit für die Goods in Transit. Und mit Alvida haben wir eine ganz spannende Gruppe im Bereich Assistive Technologies. Also alles, was für Menschen mit Beeinträchtigung das Leben wieder lebenswerter macht. Und Safety ist unsere neue Gruppe, die dazu kommt, also Sicherheitsprodukte. Und wir werden auch noch eine 6. Gruppe dieses Jahr launchen, die wir gerade am Aufbauen sind. Und Ziel ist es, jedes Jahr 2 neue Gruppen aufzubauen.
Und deine Rolle ist dann jetzt nicht eine eigene Gruppe innerhalb der DACH-Region aufzubauen, sondern für die Systematic Growth weiten Gruppen eben die lokalen Targets mit hinzuzusuchen, weil ihr sowieso immer europäisch oder global eure Gruppen denkt. Und das heißt, du hast jetzt nicht eine eigene Dachgruppe, die du aufbaust.
Genau, wir denken immer europäisch und global. Von daher ist der Austausch bei den neuen Gruppen natürlich sehr, sehr stark, dass ich involviert bin in die Geschicke in Schweden, im Headquarter, im Austausch, da welche Gruppen wir als nächstes aufbauen. Aber im Daily Doing arbeite ich für die aktuellen Gruppen. Das heißt, wer mein LinkedIn-Profil sieht, der sieht, dass ich gleichzeitig Head of M&A für noch weitere 4 Unternehmen bin. Das sind eben die 4 bestehenden Gruppen. Und in der Funktion kontaktiere ich auch Unternehmer und gehe mit ihnen ins Gespräch, um unser Konzept zu erläutern, was meines Erachtens doch sehr einzigartig ist und enorm selbstbestimmt, weil die Unternehmer an Bord bleiben und einen europäischen Marktführer mit aufbauen können. Und eben nicht unter einer Marke subsumiert werden, sondern ich sage mal, das ist ein Verbund an Schnellbooten und nicht ein Tanker, den wir aufbauen.
Ja. Aber das heißt, ihr sucht dann auch den speziellen Typ Unternehmer, der eben noch mit an Bord bleiben möchte und der nicht 100% verkaufen will, altersbedingt vielleicht, und dann ganz raus sein möchte, sondern ihr braucht den Geschäftsführer, Gesellschafter weiterhin an Bord. Korrekt verstanden?
Also 100% Reinverkauf, das machen wir in der Regel nicht. Und es gibt immer, dass die Unternehmer sich beteiligen, auch wollen. Viele sagen auch eher, ich möchte gar nicht so viel am Tag 1 jetzt, am Tag des Vollzugs, an Cash bekommen, sondern ich möchte mich viel mehr rückbeteiligen, weil ich an euer Konzept glaube. Unser letzter Fonds hat einen doch überdurchschnittlichen Return geschafft. Und das ist natürlich schon attraktiv, wenn wir das auch erläutern, wie wir das geschafft haben. Da steckt ein Modell dahinter. Und dass Unternehmer sich dann von sich aus rückbeteiligen wollen. Ob sie jetzt weiter als Geschäftsführer an Bord bleiben, das ist eine andere Sache. Weil wir können ja auch zusammen mit ihnen die Nachfolge regeln, wenn sie sagen, ich möchte eigentlich eher kürzer treten und dann bauen wir zusammen einen externen Geschäftsführer auf. Das geht auch. Also die Modelle sind wie immer auch bei all unseren Marktbegleitern, da sind wir nicht so festgefahren, dass wir sagen, das muss, ihr müsst an Bord bleiben die nächsten 8 Jahre, sonst geht das gar nicht.
Aber du sprachst gerade zum Beginn unseres Gesprächs noch von den Geschäftsführern der jeweiligen Gruppen, die auch in Schweden bei euch im Headquarter sitzen. Die sind dann aber losgelöst von den Geschäftsführergesellschaftern der Targets, die ihr erwerbt. Oder sind das teilweise die gleichen?
Okay. Nee, es sind nicht die gleichen. Und das ist der Unterschied, wo du ja oftmals, wenn du ein Bild über eine Plattform machst, der Plattform-Geschäftsführer gleichzeitig Gruppen-CEO wird. Hast du ja sehr oft. Und das ist bei uns eben komplett losgelöst. Die Unternehmen, die wir akquirieren, die bleiben lokal oder regional, führen ihr Unternehmen weiter, fokussieren sich auf ihr Unternehmen. Da ändert sich keine Entscheidungsfindung, keine Marke, kein Name, keine Strategie. Das bleibt alles für sie gleich. Und dann haben wir in Schweden das Gruppenmanagement sitzen. CEO, CFO, sagen wir COO, ganz lean am Anfang. Und die fördern die Erweiterung der Gruppe als auch mögliche Synergieeffekte, wenn sie denn gewollt sind. Immer nach dem Prinzip, alles kann, nichts muss. Aber gerade wenn wir jetzt mal in die Lohnherstellung für Nahrungsergänzungsmittel hergehen, da hast du ein enormes, krasses Cross-Selling-Potenzial. Der eine macht Tabletten, der andere macht Sportgels, der andere macht irgendwelche Gummy-Produkte. Und die Kunden sind aber identisch oftmals. Also das ist enorm, das Potenzial.
Aber bleiben wir bei dem Beispiel, die Gruppe heißt Wellmar und du sagtest aber gerade, die Unternehmen innerhalb der Gruppe, die behalten ihre eigene Identität, behalten den gleichen Namen und treten dann gar nicht unter dem Gruppennamen auf, oder?
Heute nicht und das ist auch jetzt nicht angedacht, aber ich nehme an, auf der größten Messe, die wir haben, auf der Vita Foods, die ja dieses Jahr in Genf stattfindet, ich glaube nächstes Jahr ist sie in Barcelona, da werden wir dann einen Wellmar-Stand haben, wo dann aber alle unsere Gruppenunternehmen präsentieren, auch mit ihrer Name, aber wir werden kein Rebranding auf Wellmar anstreben.
Dann eine letzte, also danke für die Offenheit und für die vielen klaren Antworten, das ist schon mal sehr interessant und noch ein, zwei Fragen habe ich noch und dann können wir ein bisschen über den schwedischen PE-Markt sprechen. Erste Frage vielleicht. Es gibt häufig ja ganz klare Synergieeffekte, die angestrebt werden beim Aufbau von einer Buy-and-Build-Gruppe. Sei es auf der, also als Werthebel, Multiple-Arbitrage haben wir gerade darüber gesprochen. Das wird für euch ganz genauso wirken. Häufig sind aber auch Kostensynergien angestrebt durch das Zusammenlegen vielleicht von Unternehmensteilen oder Abteilungen. Wo liegen bei euch die wesentlichen Synergieeffekte, die ihr hebt?
Also definitiv nicht in den Kostensynergien und Zusammenlegungen von Abteilungen gibt es bei uns überhaupt nicht. In unserem Modell, was wir auch am Anfang aufbauen, ist das Thema Synergie überhaupt kein Thema. Deswegen Hauptsynergien, wenn die für uns kommen, ist im Umsatz. Wachstum ist immer die schönere Synergie. Das heißt, gerade was das Cross-Selling angeht, über Landesgrenzen hinweg, das ist der Haupthebel. Und wenn wir dann über Kosten reden, dann ist es eher Einkaufssynergien. Also beispielsweise bleiben wir bei den Lohnherstellern. Da ist es Packaging Material, ist eine der Hauptkosten, als auch Ingredients. Können wir alle dann wunderbar über die Gesamtgruppe zusammen einkaufen. Das ist eine tolle Synergie. Und das sieht auch bei den anderen Unternehmen. Also Sustainable Packaging, wenn wir da über Packmaterial, über Wellpappe beispielsweise reden, ergibt sich auch von selber. Also wir gucken niemals über das Zusammenlegen, weil wir auch die Gruppe enorm, enorm lean haben. Ich glaube, die größte Gruppenfunktion, die wir bis dato hatten, das war bei Wuff, das war unser Premium Pet Food Hersteller.
Ein sehr schöner Name.
Ja, Wuff, Wuff. Da gab es rund 15 Leute in der Holding. Das war die allergrößte Gruppe, die wir jemals hatten, weil dort noch Country-Heads dann auch engagiert worden sind. Aber ansonsten Stibtec, das Unternehmen, das wir auch an die Börse gebracht haben, mit einer Milliardenbewertung, das hatte, ich glaube, 8 Leute in der Holding. Also es ist wirklich sehr, sehr lean. Deswegen, ich musste immer schmunzeln, weil ich habe letztes Jahr auch auf diversen Events, du bist ja ein umtriebiger Panelist oder Speaker, und da waren ja viele Panels zu Buy and Build, und die eingängige Meinung letztes Jahr auf allen Panels war, ja, Buy and Build funktioniert noch, aber Investoren haben sich schon geändert, also heute muss man integrieren, hardcore integrieren, und man muss wirklich eine Gruppe zusammenbauen. Und ja, ich stimme dem, also bis letztes Jahr habe ich dem komplett zugestimmt, aber nachdem ich das Systematic-Modell gesehen habe, wie man das auch anders machen kann, indem man halt wirklich die besten Unternehmen dazu bewegt, in diese Gruppe zu kommen, geht das auch ohne die Vollintegration. Vor allem, weil wir über europäische Marktführer sprechen und nicht über ein Unternehmen in Deutschland, wo beispielsweise es ja Sinn machen würde, vielleicht die Buchhaltung, Steuern, vielleicht HR und zusammenzulegen. Aber über Landesgrenze, diverse Sprachen, ist der Effekt, also ich glaube, du hast eher einen negativen Effekt als so viel positiven Effekt.
Kann ich nachvollziehen. Lass uns mal ein bisschen über die beiden Märkte sprechen und über die Unterschiede zwischen den beiden Märkten. Eingangs schon betont, dass der schwedische PE-Markt vor allen Dingen im Verhältnis zur Größe und zur Einwohnerzahl des Landes deutlich größer ist wie der deutsche. Und du hast mich beim Vorgespräch gerade mit ein, zwei Fangfragen geschockt, wer die größten deutschen und die größten schwedischen Fonds sind in Bezug auf das in Bezug auf die Assets under Management. Ich bin nicht kläglich gescheitert und hatte zumindest kein Gefühl dafür, wie groß die Abstände sind. Hol uns mal ab. Wo sind die großen Unterschiede in den Märkten?
Ja, vielleicht erstmal um die schiere Zahl. Ihr hattet ja geschrieben, aufgrund des Vorgesprächs, der schwedische PE-Markt ist 10-mal größer. Also wenn man es genau nimmt, dann könntest du sogar sagen, der schwedische Markt ist 40-mal größer, weil du musst ja so sehen, Schweden hat 10 Millionen Einwohner, ist also ein Achtel von Deutschland, aber hat 5-mal so viel Funds geraced, wie wir in Deutschland. Und Anzahl der Fonds ist auch deutlich größer, die ist circa 1,6-mal so groß. Nagel mich nicht fest, das sind irgendwie Zahlen, die ich bei Crunchbase gefunden habe, ob die jetzt alle so richtig sind, aber das gibt ein Gefühl. Und jetzt, wenn wir mal auf die größten Investoren in Nordics reingehen, da hast du EQT, die sage und schreibe über 200 Milliarden an Total Assets Under Management haben. Das ist, ich glaube, das ist mehr als wahrscheinlich 3-mal so viel wie alle deutschen Fonds zusammen. Also der größte deutsche Fonds, weiß ich nicht, wir hatten es gerade im Vorgespräch versucht zu erörtern, liegt wahrscheinlich so bei 3 Milliarden, also der wirklich in Deutschland gegründete. Und dann hast du halt mit noch diversen anderen Fonds in den Nordics, also Nordic, Altor, Triton, also IK, echt große, große Fonds. Und selbst Fonds wie Summa oder FSN, die sind auch schon größer als die großen deutschen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Woran das liegt, ich habe das versucht zu erörtern, auch mal mit meinen schwedischen Kollegen und der Zeit vor Ort, ist A, der schwedische Markt ist deutlich älter als der deutsche Markt. Es ist viel, viel früher angefangen, schon in den 90er Jahren angefangen. Du hast ja EQT, die gegründet worden sind 1994. Du hast IK, die sind Nordic, die sind jeweils 89 gegründet worden. Du hast einen Markt, der englischsprachig ist, das hilft. Und dann habe ich aber trotzdem mal versucht zu erörtern, warum ist das so, dass das in Schweden dann besser funktioniert als bei uns? Naja, also A, ist diese Transparenz der Kultur, die ich angesprochen habe, der Finanzkultur, macht es natürlich deutlich einfacher mit der Analyse von Unternehmen. Also wir Analytiker, also wir haben da die pure Freude, einfach mal nur an Excel Unternehmen uns anzuschauen. Du hast eine ganz, ganz tolle Konzentration an Unternehmen dort. Du hast die Nordics, die haben so ein Sechstel der Anzahl an Unternehmen, wie wir in Dach. Ja, aber das ist ja im Vergleich zu den Einwohnerzahlen also deutlich mehr, was sie an Unternehmen haben. Und wenn du dann guckst, warum das in Schweden auch ist mit Investmentfonds, warum die gut gelitten sind. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, warum es so gut ist, IPOs zu machen in Schweden. Ja, du hast eine sehr, sehr starke Investitions- und Aktionärskultur in Schweden. Also 7 von 10 Schweden sind in Investmentfonds investiert. Du hast eine Steuerpolitik, die wirklich fördert, Investitionen in Aktien und Fonds zu machen. Und dann guckst du dir mal die Marktleistung des Nasdaq Stockholm. Man, in Klammern mal, es gibt einen Nasdaq Stockholm, was ja auch schon viel sagt. Der ist über die letzten 60 Jahre bei 9,5% real per annum. Das ist Nummer 1 in der Welt. Also Weltdurchschnitt ist 6,6% per annum. Deutschland liegt auch bei 6. Die Schweiz ist so bei 6,8. Österreich bei 4,4. USA als größter Markt natürlich auch bei 6,8%. Also das zeigt einfach ein wahnsinnig cooler Markt. Und das Klima in der ganzen Region, und das ist für PE wichtig, ist sehr unternehmerisch, ist innovativ. Du hast eine der höchsten Anzahlen von Unicorns pro Kopf in der Welt. Also denk mal an Spotify, an Klarna, an Voi, an Northvolt. Also ich glaube, du hast inzwischen in Schweden mehr als 30 Unicorns, die daherkommen, wenn du mal in die Tech-Welt guckst. Und last but not least, das öffentliche Vertrauen in die Aktienmärkte ist sehr hoch. Zeigt natürlich auch, dass eben 70% der Schweden investiert sind in die Aktienmärkte.
Das heißt, der Nasdaq Stockholm hat nicht 1999, 2000 ein ähnliches Schicksal gehabt wie der neue Markt in Deutschland, nehme ich dem. Weil bis dahin hatten wir ja auch eine sehr, sehr starke Aktienkultur. Also das kannst du ja nicht sagen. Es gab eine Volksaktie und im Bunde jeder, der ein paar Euro übrig hatte, hat sein Geld damals investiert. Das nahm dann ein jähes Ende und irgendwie hat dann, ja, ich habe das Gefühl, der deutsche Markt ist jetzt gerade langsam dabei, sich im Mindset wieder ein bisschen zu erholen. Und das scheint in Schweden dann aber gänzlich anders verlaufen zu sein.
Ja, ich fand es immer lustig, wenn wir in Deutschland, also hier über Exits nachgedacht haben. Dann hieß es immer, naja, entweder verkaufen wir an einen P-Investor, an einen Strategen oder wir gehen an die Börse. Also wie viele Börsengänge im Small-to-Mid-Cap-PE in Deutschland kennst du? Also ich meine, jetzt gab es zuletzt mal Renk, aber das ist halt Larger Mid-Cap. Ja? Oder im Large-Cap eine Douglas, die jetzt eben an die Börse gehen, aber das ist wirklich Large-Cap. Ein IPO im Small-Cap ist ganz normal in Schweden. Also wenn man mal die Anzahl der Listings geht, die in Schweden stattfindet, ich habe da irgendwann neulich auch eine Zahl gesehen, die lag absurd hoch im Vergleich zu anderen, selbst zu US-Märkten oder im Vergleich zu jetzt der Gesamt-EU. Und das gibt natürlich gerade auch für uns so das Vertrauen, also diese Exit-Route, die existiert, definitiv ist auch die präferierte Exit-Route, muss man schon sagen. Also vor allem, weil wir als Buy-and-Build-Investor unseren Unternehmern damit auch noch viel vertrauenswürdiger vermitteln können. Wir sind langfristig engagiert und bleiben es wahrscheinlich auch, selbst wenn wir die Mehrheit der Anteile abgeben.
Und präferiert vermutlich deswegen, weil die Exit-Multiples über die Börse deutlich höher sind, als wenn man einen üblichen Anteilsverkauf durchführt.
Das ist ein sehr netter Nebeneffekt, ja. Wenn man eine gute Equity-Story aufbaut, und die gilt immer, ob ich jetzt an Finanzinvestoren verkaufe oder an die Börse gehe, wo jetzt ein Stratege vielleicht eher noch die Synergien für sich sieht, muss ich aber trotzdem sonst eine wirklich gute Equity-Story oder eben Prospektus schreiben.
Welche Größenordnung siehst du bei Small-Cap-Börsengang in Schweden?
Ah, das kann ich dir nicht beantworten. Den habe ich nicht gehört. Aber du könntest jetzt mit einem Unternehmen, was 20 Millionen EBIT macht, könntest du an die Börse gehen. Also das kannst du hier in Deutschland auch versuchen, aber das wirst du nicht so oft finden.
Nee. Zumindest nicht, um einen einigermaßen liquiden Handel zu sehen und um auch die Strukturkosten einigermaßen zu rechtfertigen dafür. Auch das habe ich im Vorgespräch gelernt, das kann auch durchaus ein Exit-Kanal sein, auch für deutsche Technologieunternehmen, dass die dann ihren Exit wagen über die Nasdaq in Stockholm.
Du kannst es auch machen, ohne eine Präsenz in den Nordics zu haben. Ich habe mit einem Schmunzeln immer gesagt, lass uns auf jeden Fall, egal wo ich gearbeitet habe, lass uns ein Unternehmen in Schweden kaufen und dann definitiv idealerweise das Headquarter nach Schweden verlagern und in Schweden listen. Da gibt es sehr, sehr schöne Beispiele, die das auch gemacht haben und sehr erfolgreich waren.
Ist es denn, wenn du mit deutschen Unternehmern sprichst, ist es da ein Vor- oder ein Nachteil, wenn du sagst, dass du für einen nordischen Fonds arbeitest oder auf der Suche bist nach Targets? Ist es ein Unterschied im Vergleich zu deiner Zeit bei der Nordholding oder vielleicht noch weiter weg bei HRG, bei Uffenau? Hat das einen Effekt auf die Unternehmer?
Ich sag mal jein. Das Wichtige ist, dass ich sie auf Deutsch anspreche, mit einer deutschen Adresse im Hintergrund, dass ich eben eine GmbH auch im Hintergrund habe und nicht auf Englisch sie versuche, aus Schweden heraus anzusprechen. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe. Hat mich auch neulich jemand gefragt, warum tun sich Schweden so schwer mit Buy and Build in Deutschland? War mir gar nicht so bewusst, dass das so ist. Aber wenn du die Sprache nicht sprichst, ist das wirklich schwer. Es ist nicht so, dass das Level von Englisch so hoch ist in Deutschland, dass bei einer Generation, sagen wir von 50 plus, alle Unternehmer dann perfekt so bilingual sind, dass die solche Gespräche führen möchten. Ich glaube, das ist der Hauptfaktor. Ich glaube aber schon, und deswegen jein, dass die Sympathiewerte für ein schwedisches Haus, einen schwedischen Company Builder mit unserer Historie deutlich höher sind, als wenn es ein US-Investor ist.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Am Ende, Kai, es ist ein People's Game. Es kommt darauf an, welche Sympathien hast du. Du musst die Sympathien der Leute gewinnen. Und das ist eine, wo ich, sagen wir mal, meinem alten Arbeitgeber Eti Kani oder Kani, wie sie heute nennen, der Unternehmenspartner, sehr dankbar bin. Du musst authentisch sein. Du musst du selbst sein. Und das war das Motto, ist es auch heute noch, Authenticity von Eti Kani gewesen. Und das habe ich schon sehr mitgenommen. Und das zählt in unserem Geschäft. Egal, ob wir für einen US-Investor, für einen Schweizer, für einen Schweden arbeiten, am meisten. Weil du willst Unternehmer, Unternehmerinnen überzeugen, ihr Unternehmen zu veräußern an dich und die Geschicke der Familie, die über Generationen ist, eben deine Hände mitzulegen. Und das geht nur, wenn du authentisch rüberkommst.
Du hast vorhin die im Vergleich zu Deutschland sogar noch mal höhere Anzahl an Unternehmen in Schweden angesprochen. Wie relevant ist das Thema Unternehmensnachfolge, Nachfolgewelle in Skandinavien, in Schweden? In Deutschland stelle ich das fest, in vielen Gesprächen, gerade im Small-Cap-Segment, mit vielen, vielen M&A-Beratern, die sagen, im Moment kommen so viele neue Mandate in den Markt, das haben sie vorher noch nie so wahrgenommen. Ist es da ähnlich? Gibt es da auch einen Riesenbedarf an Unternehmensnachfolge, vor allen Dingen im Small-Cap-Segment?
Ja, absolut. Also es ist wie in Deutschland auch. Du hast natürlich nur durch die sehr, sehr hohe Anzahl an Small-Cap-Funds auch einen viel höheren Bekanntheitsgrad von Private Equity in Schweden, die Unternehmen ansprechen. Und sagen wir, auch wenn, ich glaube, es ist genauso wie bei uns Reservationen gab. Also es gab jetzt keinen Müntefering in Schweden, der 2005 das geäußert hat mit den Heuschrecken. Aber nichtsdestotrotz sind die Schweden dann auch, sag mal, haben eine gesunde Skepsis gegenüber Investmentgesellschaften. Aber das Nachfolgethema haben die bei sich genauso.
Es ist erstaunlich, ne, was Müntefering uns damals für den Bärendienst damit getan hat. Das ist jetzt 20 Jahre her. Und trotzdem, ich stelle es fest, bei jungen Kollegen, bei jungen Praktikanten, die bei uns im Büro anfangen, die gerade mal 20 sind, und trotzdem haben die dieses Heuschrecken-Image im Kopf in Bezug auf Private Equity. Und das bessert sich zwar Stück für Stück ein bisschen. Ich habe das Gefühl, bei Unternehmensinhabern vielleicht sogar noch mehr als in der breiten Öffentlichkeit. Aber das hängt so in den Köpfen drin, das ist der Wahnsinn. Vielleicht noch eine allerletzte Frage, dann kommen wir schon dem Ende entgegen. Blick in die Glaskugel, nicht unbedingt nur für den schwedischen Markt, sondern auch für den deutschen Markt. Was erwartest du? Wo steht der M&A-Markt derzeit? 2023 war ja doch etwas kniffliger für viele Marktteilnehmer. Wo stehen wir aktuell und wo geht die Reise hin in 2024?
Also ich blicke sehr, sehr positiv auf den Markt. Jetzt bin ich aber eher im Bereich Small Cap unterwegs. Hättest du mich vom halben Jahr noch unter der Brille von Nordholding gefragt, wo noch mehr das Thema Midcap auch eine Rolle spielte, hätte ich vielleicht ein bisschen reservierter geantwortet, aber im Small Cap, aufgrund der Nachfolgesituation, die du gerade eben angesprochen hast, sehe ich sehr positiv auf dem Markt. Und aufgrund auch der Strategie, die wir haben, habe ich da weniger Themen mit. Ich meine, ich bin ursprünglich Kölner, das heißt, ich bin ja von Grund auf Optimist und blick immer in das halbvolle Glas. Und habe da eigentlich wenige Sorge, dass der Markt an sich, in dem wir aktiv sind, sich positiv entwickelt. Die Sorge, die dann eher kommt, sind die, die wir alle haben. Was ist, wenn in den USA jemand ins Weiße Haus gewählt wird, der vielleicht jetzt nicht so positiv ist für das Klima in Europa, was in Russland, was in China passiert, aber das kann ich nicht beeinflussen. Ne? Das kann keiner von uns. Und ich glaube, an sich, wenn du jetzt mal rein auf Deutschland guckst, auf Dach guckst, ist das ein sehr, sehr positives Umfeld für den Bereich Small Cap.
Natürlich im Moment noch mit einer schon bestehenden Verkomplizierung durch die Finanzierung, die für euch vermutlich eine deutlich geringere Relevanz hat, wie für viele Small Cap Investoren, die jetzt in Deutschland aktiv sind, gerade im MBI-Bereich, natürlich andere Rahmenbedingungen, als jetzt das bei euch der Fall ist.
Da haben wir ein bisschen Glück, ja. Unsere Finanzierung ist komplett in Schweden. Über die gleiche Bank finanzieren wir alles und das schon seit 15 Jahren. Also ist für uns Gott sei Dank sehr einfach.
Ist natürlich auch ein Riesenasset in den Gesprächen mit den Unternehmern, das genauso sagen zu können, dass man eben keine Aquifinanzierung noch großartig strukturieren muss und dafür auf die Suche gehen muss nach den Banken, sondern da eben die bestehende Finanzierung über die Gruppe, über die Holding machen kann. Natürlich ein Riesenvorteil. Christian, vielen Dank für den spannenden Ausflug in die schwedische PE-Welt und vor allen Dingen die vielen Insights zu Systematic Growth, fand ich super spannend und hat noch mal einen guten Einblick gegeben, wo die Unterschiede zwischen den Märkten liegen. Vielen Dank auch an alle Zuhörer. Wenn ihr bis jetzt noch mit dabei seid und euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder dem Podcast-Player eurer Wahl. Oder noch, wie wir besser, empfehlt die Folge weiter an eure Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen und jeden, den das Thema interessieren könnte. Ja, nächste Woche, Freitag, geht es dann weiter. Wir machen weiter eine Europa-Tournee. Und nächste Woche spreche ich dann mit Christoph Ernst und Tobias Hauer von BDO, und zwar BDO Österreich. Und wir sprechen über den M&A-Markt in Österreich und bekommen dann nochmal ein paar neue Insights. Also, vielen Dank euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, Kai.